Abraham ist der Mann des Glaubens, er bekommt dann später den Namen Abraham. Und bei ihm können wir sehr viel lernen über den Glauben, weil er eben der Vater des Glaubens ist. Und wer sich, das sage ich eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder anfange, aber es ist einfach so, wer sich orientieren will, was Glaube meint und heißt, der ist mit Abraham sehr gut beraten. Und wir werden sehen, dass sein Glaubensleben sehr, sehr vielfältige Facetten hat. Und zuerst haben wir seine Berufung miteinander angeschaut. Wir haben gesehen, Glaube wird mal grundsätzlich geweckt. Gott hat Abraham angesprochen, als er noch einem anderen Kult diente, anderen Göttern diente, hat Gott in sein Leben hineingesprochen. Das ist die Art Gottes. Glaube wird geweckt. Gott macht immer den ersten Schritt. Und dann haben wir als zweites dann betrachtet, dass Glaube auch immer Abschied nimmt. Zum Beispiel eben von alten Ansichten, von Göttern in der damaligen Zeit. Und Glaube hat eine Zukunft. Das heißt, Gott sagt nicht nur, wir sollen uns verabschieden von Altem, sondern er sagt uns gleichzeitig, es lohnt sich, euch zu verabschieden, weil die Zukunft viel herrlicher ist. Weil der Gewinn viel größer ist, als das, was ihr behalten würdet, wenn ihr euch nicht verabschiedet. Dann im zweiten Teil haben wir gesehen, Gott wirkt durch Menschen. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Das ehrt uns auch als Menschen. Gott gebraucht uns. Er arbeitet mit uns. Er macht das nicht einfach allein. Aber er macht das nicht nur, dass er uns als Werkzeug gebraucht, so wie ich einen Hammer im Keller hole und dann schlage ich den Nagel ein, dann werfe ich den wieder weg. Wir sind nicht einfach Werkzeuge Gottes, sondern wir sind Partner Gottes. Das heißt, Gott verbindet sich mit Menschen. Ich lebe in einer Beziehung mit Gott. Er nimmt mich ernst, er respektiert mich als Persönlichkeit. Das ist etwas ganz Faszinierendes unseres Glaubens. Und nun kommen wir zum dritten Teil. Das ist eben dieser nächste Abschnitt im 1. Mose Kapitel 12, Verse 4 bis 9. Da heißt es, Abraham folgte dem Befehl des Herrn, und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Also Abraham ist unterwegs. Ich habe das überschrieben mit wer Gott vertraut, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt kommen diese Pünktchen, Pünktchen. Wer auf Gott hört, wird Gott erfahren. Das ist mal der erste Punkt, den wir betrachten werden. Und wer Gott erfährt, das ist der zweite Aspekt, wird Gott ehren. Abraham zog aus Ur in Chaldea und er lebte dann einige Zeit mit der Familie in Haran. Sein Vater Terach lebte auch dort in Haran. Es war wie eine längere Zwischenstation. Das heißt ja, Abraham kam aus Ur in Chaldea. Mit 75 Jahren, er wurde dann natürlich etwas älter als wir, der war dann noch fitter als wenn wir 75 sind, machte er sich auf, zog aus Haran aus, nahm seine Frau Sarai mit Lot, den Sohn seines Bruders, und alle Bediensteten und sein ganzes Vermögen, also sein ganzer Besitz mit Schafe und Rinder und was er alles hatte, zählte. Denn Gott sagte zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Offensichtlich führte Gott Abraham. Er wird ihm gewisse Hinweise gegeben haben, dass er wusste, in welche Richtung und in welche Gegend er zu ziehen hat. Die Welt war ja damals genauso groß wie heute. Abraham kannte das Land nicht, wo er hin sollte. Er hatte sich aber aufgemacht und verließ sich ganz und gar auf Gott, der ihm erschienen war, der zu ihm gesprochen hat. Im Hebräerbrief lesen wir das im Hebräer 11, Kapitel 11, Vers 8. Wie kam es, heißt es da, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Wer macht das schon, irgendwo hinzulaufen und nicht weiß wohin? Wie kommt denn das, fragt hier im Neuen Testament der Hebräerbriefschreiber. Ja, wie kommt das? Der Grund dafür war sein Glaube und sein Vertrauen. Der Grund war, dass er Gott vertraute. Und jetzt kommt er in dieses Land, Kanaan, und nach Sichem. Luther sagt zur Eiche More, andere sagen, es ist eine Terebinte gewesen. Hier in der Guten Nachricht heißt es, einen heiligen Baum in Sichem. Das ist an sich sehr gut möglich. Man hat zu dieser Zeit bei Bäumen so Anbetungsstätten gehabt. Es ist gut möglich, dass, wenn das so betont wird, dass er zu diesem Baum kommt, dass das eine Anbetungsstätte ist. Also kam Abraham an diese Anbetungsstätte. Und genau da, bei dieser Anbetungsstätte, erscheint ihm, offenbart sich ihm Gott wieder. Und jetzt sagt er zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Ab diesem Moment weiß Abraham ganz genau, das ist jetzt also das Land, von dem Gott mir gesagt hat, wo ich hinziehen soll. Abraham hat sich auf den Weg gemacht und er wusste noch nicht, wo das Land war. Aber als er dann da war, hat ihm das Gott ganz deutlich bestätigt. Jetzt weiß er, dass er sein Ziel erreicht hat. Wir erfahren hier viel über die Führung Gottes. Gott ruft Menschen und führt sie Schritt um Schritt. Sie kennen die Absichten, die Gott hat, vielleicht das Fernziel, aber sie wissen nicht genau, wie sie zu diesem Ziel kommen. Und wie sie dieses Ziel erreichen, sie vertrauen einfach darauf, dass Gott es schon recht machen wird. Sie tun einfach das, was sie erkennen und was sie als nächstes, was als nächstes getan werden muss. Das ist für unsere Art zu denken und zu planen eher etwas unangenehm. Wer läuft schon irgendwo hin und sieht nur den nächsten Schritt und den übernächsten nicht? Wir möchten doch immer den Übernächsten auch noch sehen und am liebsten würden wir alles sehen. Wobei ich euch auch sagen muss, hätte ich alles gesehen am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich auf den Weg gegangen wäre. Das ist noch eine andere Seite. Schritt um Schritt. Das ist in unserem Denken und in unserer Art zu denken und zu handeln eher fremd, ist uns unangenehm, verunsichert uns. Wir möchten lieber von Beginn an den Weg wissen. Wir möchten wissen, wie es rauskommt am Ende. Und wir möchten das natürlich auch ein bisschen mitbestimmen. Aber das Leben verläuft eben anders. Es kommt meistens anders, als wir denken. Nicht nur bei den Christen, auch bei den Nichtchristen kommt es meistens anders, als sie denken. Das sehen wir jetzt auch in der Welt, im ganzen Wirtschaftsgeschehen. Da kommt es meistens anders, als man denkt. Und von daher ist es ein Vorteil, wenn wir auf dem Weg durchs Leben sind, dass wir einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner haben, wo wir uns darauf verlassen können, er wird uns nicht in die Irre führen. Wer sich nun wie Abraham auf Gott verlässt, wer sich von Gott auf vielleicht ungewöhnliche Wege führen lässt, der wird Gott erfahren. Unmögliches wird möglich. Utopien werden Wirklichkeit. Und das Vertrauen in Gott wird immer mehr gestärkt. Ich möchte das etwas illustrieren, ein bisschen an meinem Weg, den ich gegangen bin, der liegt mir am nächsten. Und wenn ich von anderen erzähle, heißt es immer, er erzählt immer von anderen. Als ich mich bekehrte, da war ich 19 Jahre, da hatte ich eigentlich ursprünglich etwas anderes vor. Und in meiner Bekehrung drin, ich weiß auch nicht warum, war mir klar, ich werde Pfarrer. Ich bin am anderen Morgen aus meinem Zimmer gekommen und habe den Eltern verkündet, ich werde jetzt Pfarrer. Die waren dann, glaube ich, etwas verblüfft an meinem Vorhaben. Das hing bei mir einfach zusammen. Und dann habe ich alles andere, was ich eigentlich gedacht habe, was ich machen würde, habe ich zur Seite gelegt und habe mich darauf konzentriert, Pfarrer zu werden. Und dann habe ich schon das erste Mal Schiefbruch erlitten, da hat alles nicht geklappt. Dann habe ich dem Herrn gesagt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es nicht, offenbar nicht dein Weg, dann gehe ich wieder zurück in den Beruf. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich habe nicht aufgehört, dort zu arbeiten, weil ich nicht gern in kaufmännischen Arbeit, das mache ich sehr gern, das würde ich heute noch gern machen. Sondern es war wirklich, dass ich merkte, das soll ich jetzt in diese Richtung gehen. Und da habe ich gedacht, oh Herr, wenn ich jetzt da durch diese Prüfung gefallen bin, dann ist es offenbar doch nicht der Weg, dann gehe ich wieder in den Beruf zurück. Der nächste Schritt war, da kamen Leute und fragten mich, ob ich vollamtlich in die Jugendarbeit einsteigen würde. Dann habe ich das mal gemacht und so ging das weiter Schritt um Schritt, haben mich Gott geführt. Ich könnte euch diese Geschichten, erzähle ich übrigens gern, aber das geht Stunden. Ich könnte euch Erlebnisse über Erlebnisse erzählen, wie Gott Schritt um Schritt geleitet hat und etwas, was mich ungemein fasziniert hat. Meine Eltern haben ja mitbekommen, dass ich Pfarrer werden will. Und sie haben da ein bisschen mit gemischten Gefühlen geschaut, vor allem auch mein Vater, weil der meine Schwächen kennt. Und also vor allem auch im Sprachlichen und so, und gedacht hat, das werde ich nicht schaffen, rein von den Sprachen her. Und der Weg war dann auch sehr krumm. Und ich ging dann eben an eine Bibelschule, und das war auch so ein eindeutiger Wink Gottes, jetzt muss ich gehen. Dann war Salome, war erst geboren, war einjährig, als wir dann nach Deutschland zogen. Und dann in Deutschland habe ich nochmal die Ausbildungsstätte gewechselt. Aber was mich wirklich gefreut hat, mein Vater hat mir einen Brief geschrieben. Er hat zwischendrin den Kontakt zu mir abgebrochen aus familiären Verhältnis. Er hat mir einen Brief geschrieben, das war der erste Brief, den er mir geschrieben hat. Und einer der wenigen, den er mir geschrieben hat. Und wir hatten 2-3 Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Und dann sagt er, ich gratuliere dir. Er hat das irgendwie durch Hintertüren gehört, dass ich das Studium geschafft habe. Ich gratuliere dir und ich bin erstaunt darüber, wie du konsequent an deinem Ziel festgehalten hast und das Ziel erreicht. Das ist die Sicht meines Vaters. Meine Sicht ist eine ganz andere. Gott hat mich Schritt um Schritt geführt. Ich hätte gar nie gewusst, wie ich so etwas planen sollte. Und ich habe auch zwischendrin nicht mehr gewusst, auch während der Ausbildung, das war für mich kein Heiligtum, Pfarrer zu werden. Ich habe nie gewusst, in welche Richtung es vielleicht geht. Vielleicht, ich hätte viel machen können, ich hätte auch im Missionswerk arbeiten können oder weiß ich was. Aber Gott hat Schritt für Schritt geführt. Und aus der Sicht von einem Außenstehenden heißt es ja, der hat einfach diese fixe Idee gehabt. Aber es war nicht die fixe Idee. Ich habe einfach gemacht, was ich machen konnte. Und Schritt um Schritt sind wir vorwärts gegangen. Und schlussendlich kam das so. Gott hat das geführt. Das erlebt jeder Mensch, der mit Gott unterwegs ist. Und der den Schritt tut, der als nächstes kommt. Ich habe in der Bibelschule nicht gewusst genau, was ich werde. Und als ich die Ausbildungsstätte gewechselt habe, wusste ich auch noch nicht genau, was. Ich wusste einfach, ich möchte Jesus dienen. Und er hat das geführt. Dass ich in einer FWG bin, das hat er geführt, da bin ich überzeugt. Ich war vorher nie in einer FWG. Das ist meine zweite FWG. Ich komme von einer ganz anderen Ecke her. Ich bin gar kein FWG-Traditionalist. Gott hat mich geführt. Schritt um Schritt und darüber staune ich immer wieder. Und das können wir heute noch erleben. Das können wir erleben als Gemeinde. Das ist etwas Wunderbares. Und Gott offenbart sich, wenn wir Schritte tun, offenbart er sich. Und Führung Gottes heißt eben nicht, dass er mir den ganzen Weg zeigt, sondern dass er mich mal auf einen Weg schickt und auf diesem Weg immer wieder mich bestätigt und mich ermutigt. Das ist ein wunderbarer Schatz, den man in einem Leben so mitbekommt. Wer nicht in Bewegung ist und Gott ganz und gar vertraut, der wird Gott nicht erfahren. Wir erfahren Gott nur, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und wenn wir auch mal etwas tun, was verrückt ist. Mich haben auch einige gefragt, ja, warum machst du das jetzt überhaupt noch und so. Ich war in der Jugendarbeit und so weiter, hatte sogar schon ein Dienstfahrzeug, ein eigenes Büro. Ja, warum machst du das jetzt? Ja, warum mache ich das? Weil ich es einfach mache. Weil ich wusste, Gott führt mich. Ich kann nicht einfach sagen, nein, dann mache ich es nicht. Ich kann nicht sagen, Herr, ich will mich führen lassen. Man macht's. Wer nicht in Bewegung ist und Gott ganz und gar vertraut, der wird Gott nicht erfahren. Der wird auch nie seinen Platz finden, wer immer wartet auf die große Platzanweisung Gottes. Der kann lange warten. Gott bringt uns nicht von Punkt 0 auf Punkt 50, sondern er bringt uns von Punkt 0 über Punkt 1, 2, 3, 4. Und alles andere, was ich erlebt habe, dieser indirekte Weg eigentlich, bis ich diesen Dienst tun durfte, den mir Gott eigentlich aufs Herz gelegt hat bei meiner Bekehrung, gab es große, große Umwege. Ich sage immer, Gott führt auf krummen Wegen gerade. Das war alles Teil meiner Ausbildung. Denn zur Ausbildung gehören nicht nur Schule und Schulabschlüsse und gute Noten, sondern auch die Persönlichkeit muss gebildet werden. Da bin ich dem Herrn ungemein dankbar, auch wenn es manchmal wirklich große Umwege sind. Das ist eigentlich das wichtigste Prinzip oder eines der wichtigsten Prinzipien geistlichen Wachstums, ist sich von Gott in Bewegung setzen lassen. Und dann erleben, dass man sich auf ihn verlassen kann. Das ist das große Thema der Bibel überhaupt. Eines der großen Themen, verlasst euch auf mich, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wann werde ich es erkennen? Ich werde es erkennen, wenn ich bereit bin, Gottes Willen zu tun. Ich werde es nicht erkennen, wenn ich 4 Jahre Bibelschule besuche und alle theologischen Theorien auswendig kann. Ich werde es erkennen, wenn ich es tue. Das ist geistliches Wachstum. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen uns gerne vollstopfen lassen von hundert und zigtausend theologischen Theorien, aber wir tun es nicht. Und sind am Schluss perplex, wenn alles so kalt und lahm ist. Wenn wir den Willen Gottes tun, werden wir erkennen. Dann wird unser Glaube lebendig werden und vorher nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen gesunde Theologie. Da bin ich ein großer Verfechter und da kämpfe ich auch. Und ich ärgere mich auch, wenn man die Theologie einfach so tut, als das sei etwas von gestern. Eine gesunde Lehre ist das A und O für ein Glaubensleben. Aber zur gesunden Lehre gehört, dass das, was wir lehren, dass wir das tun und sonst ist es keine gesunde Lehre. Dann ist es einfach ein Wissen über eine Lehre. Aber gesunde Lehre wird getan. So meint das die Bibel. Gesunde Lehre hat etwas mit Taten zu tun. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, also wenn ihr auf mich hört, seid ihr wirklich meine Jünger, sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, die Wahrheit, die finde ich immer schlussendlich in der Tiefe und kann sie in der Tiefe begreifen, in der Begegnung mit Gott. Und in der Tiefe kann ich nur Gott begegnen, wenn ich ihm folge, das, was der Markus heute gesagt hat. Wenn mein Glaube Hände und Füße bekommt und nicht, wenn ich 50 Bücher gelesen habe über die Begegnung Gottes. Und das ist manchmal, dieses Tun, ist manchmal ganz schlicht und ergreifend, vielleicht wirkt das so ungeistlich, dass wir denken, das müssen wir gar nicht tun. Warum soll ich die Stühle gerade stellen? Das trägt doch meinem geistlichen Leben nichts bei. Natürlich trägt es zu deinem geistlichen Leben etwas bei. Weil das ein großer Segen ist. Vielleicht kann jemand Margret begleiten. Dankeschön. Und das gilt es auch schon von Anfang an unseres Glaubenslebens. Mit der ersten Begegnung mit Gott. Wer sein Leben retten will, sagt Jesus, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Schon da beginnt das. Dass ich nicht sagen kann, Gott, gib mir das Leben, und wenn du mir das Leben gegeben hast, überlege ich mir, ob ich loslasse. Das geht nicht. Gott will, dass wir loslassen und dann erfahren, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Es ist wie das Bild des Kindes, das von der Mauer in die Arme des Vaters springt. Und es weiß, der Vater fängt mich auf, aber es muss springen. Und der Vater geht nicht hin und hält das Kind und sagt, spring jetzt, und dann führt er den ganzen Weg. So ist das nicht. Ich muss einmal springen, und so fängt unser Glaubensleben an. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er dabei selbst unheilbaren Schaden nimmt? Oder was kann der Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Warum halten wir dann fest? Wer auf das hört, was Gott sagt, der wird die Wirklichkeit Gottes erfahren. Der wird eine tiefe Gewissheit in seinem Herzen haben. Jesus sagt, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Dann werde ich mich ihm zu erkennen geben. Aber ich werde mich nie zu erkennen geben, wenn einer da sitzt und sagt, komm Jesus, lass dich mal erkennen, und wenn ich dich dann gesehen habe, dann überlege ich mir, ob ich mit dir irgendeinen Kontrakt mache. Wer sind wir denn? Was meinen wir eigentlich? Gott wird sich zu erkennen geben und wird sich offenbaren, wenn wir seinen Willen tun und wenn wir uns von ihm in Bewegung setzen lassen. Das ist natürlich manchmal auch anstrengend, zugegeben, das werden wir dann bei Abraham auch noch sehen. Das war nicht immer so einfach. Abraham kennt auch die Durststrecken des Glaubens, zu denen kommen wir dann noch. Glaube heißt nicht immer erfolgreich sein. Glaube heißt Gott vertrauen in jeder Situation. Und Gott erleben in jeder Situation. Aber es heißt nicht immer erfolgreich sein. Dann als zweites, wer Gott erfährt, wird Gott ehren. Diese Begegnung, diese Offenbarung Gottes dem Abraham, dass er ihm zusagte, hier ist nun dein Land, war für ihn sicher eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen. Jedenfalls baut Abraham einen Altar zu Ehren Gottes, und damit macht er zwei Dinge. Erstens, er ehrt Gott, er gibt ihm die Ehre, er betet ihn an. Eine ganz elementare Handlung des Glaubens. Gott wird angebetet, ihm wird der Dank gebracht, ihm wird geopfert, ihm wird geehrt. Und als zweites, und das dürfen wir nicht übersehen, gibt er in dieser Welt, in der neuen Welt, in der er lebt, ein öffentliches Zeugnis über den Gott, dem er vertraut. Es ist fast wie eine Art Evangelisation, die er hier durchführt. Er stellt vermutlich in der Nähe dieses Anbetungsortes stellt er seinen Altar für seinen Gott hin. Und jeder kann das sehen, dass Abraham einen anderen Gott hat. Und er steht öffentlich dazu. Es sind also zwei Aspekte, die er erfüllt und die mir mitschwingen. Wer Gott erlebt hat, der wird Gott ehren und wird ihn anbeten. Das sehen wir in der Bibel an vielen Stellen. Zwei Begebenheiten möchte ich hier nennen von Petrus. Jesus ging in das Schiff zu Petrus und er sagt ihm ja, wirf die Netze nochmals aus. Und dem Fischer müsste er dann sagen, nee, Jesus, wir haben es probiert, die ganze Nacht, kein Fisch gefangen, komm, jetzt bin ich müde, lassen wir es. Aber dieser Petrus lässt sich von Jesus bewegen, warum auch immer. Jetzt werfen die Netze raus und jetzt kommen die Fische rein und die ziehen die Netze raus, dass die fast ertrinken. Das Schiff geht fast unter. Und was mich immer wieder berührt, ist die Reaktion des Petrus. Er sagt nicht, ah super, diese Fische, das gibt das Geschäft meines Lebens, da kann ich ein Riesengeschäft machen. Fischfabrik bauen oder weiß ich was. Als Simon Petrus das sah, wirft er sich auf die Knie vor Jesus und sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Fische sind ihm egal gewesen. Es war völlig nebensächlich, dieser Erfolg. Er hat erkannt, wer Jesus ist. Er hat die Heiligkeit Gottes erkannt. Und er kann nur anbetend sagen, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was kannst du in meiner Nähe dich aufhalten? Wenn Gott in ein Leben uns begegnet, das denke ich, kommt nicht jeden Tag. Aber ich denke, jeder, der Christ ist, kennt solche Momente, wo ganz sein ganzes Sein vor der Heiligkeit Gottes steht. Ganz klar ist, das ist der wahre Gott, der sich über mir erbarmt hat. Oder auch sich bewusst wird, was für ein sündiger Mensch, wie sündige Menschen wir sind. Und dann dieser selbe Petrus, als Jesus das Brot austeilte, diese Brotvermehrung im Johannes 6, da sind ja Jesus alle fortgelaufen. Das Brot haben sie gegessen, als er gepredigt hat, sind sie ihm davongelaufen. Die Predigt war ihnen offenbar nicht gut bekommen. Und am Schluss stehen noch die 12 Jünger da. Und Jesus müsste jetzt eigentlich sagen, so menschlich gesehen, oh, ihr seid noch meine letzten 12, komm, bleibt doch bei mir, sonst bin ich ganz allein. Und Jesus sagt aber was ganz anderes. Er sagt, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Ihr könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt kommt wieder dieser Petrus. Und das ist wieder etwas, was nur möglich ist, wenn Menschen wirklich Gott begegnen. Er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Das ist, was Menschen sagen, wenn sie Gott begegnet sind. Wenn sie Gott nicht nur kennen aus der Theorie und nicht nur aus der Dogmatik, sondern wenn sie die Dogmatik, die Lehren angewendet haben, dann werden sie das erkennen. Und wenn die ganze Welt sagt, Jesus, das ist ein Märchen gewesen und wir oder ich noch der Einzige bin, bin ich natürlich nicht, nur ein Witz oder das ist das Extrem, kann auch jemand anders sein. Aber das, was wir an Begegnungen mit Gott haben, wird uns entgegen der ganzen Welt sagen lassen, und er hat die Worte des Lebens, und er schenkt das ewige Leben, und er hat mich frei gemacht, und die Zukunft liegt bei ihm. Unsere Altäre heute sind, wenn wir uns Zeit nehmen, um Gott für das zu danken, was er uns geschenkt hat. Wenn wir auch einmal Stille halten und nicht nur alles immer so by the way entgegennehmen. Altäre heute sind, wenn wir in der Öffentlichkeit zu unserem Glauben an Jesus stehen und ihn bekennen, wenn wir Zeugnis ablegen. Altäre sind auch, wenn wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst und Gott die Ehre geben. Sehen wir, dass wir überall diese Altäre haben, überall die Mahnmale Gottes, wo wir uns daran erinnern, da hat Gott wunderbar gehandelt. Überall, wo Abraham nachher hinkam, hat er einen Altar aufgestellt, um einerseits Gott anzubeten, ihn zu ehren, und andererseits für ein öffentliches Bekenntnis, welchen Gott er dient. Wer auf Gott hört, wird Gott erfahren. 100%. Und ihr müsst mal eins sehen, manchmal, wenn Leute ganz verrückte Dinge machen, wo man denkt, das ist ja ganz verrückt. Und wenn sie es wirklich von Herzen machen, dann, und wirklich in Abhängigkeit von Gott, dann werden wir sehen, dass Gott das bestätigt. Und wie vielmal seid ihr schon neben solchen Leuten gestanden, die ihr vielleicht von Anfang an verpönt habt und gesagt habt, es sind Spinner, und musstet nachher, wenn ihr so viel Demut hattet, sagen, der Herr hat sie gebraucht, gelobt sei der Herr. Der Herr belohnt das Vertrauen seiner Kinder. Wer auf Gott hört, wird Gott erfahren. Und wer Gott erfährt, wird Gott ehren. Das ist eine ganz logische Folge. So können wir dem Abraham folgen, seinem Vertrauen und das tun, was wir denken, was Gott von uns möchte. Und wenn es auch kleine Dinge sind, Gott wird es bestätigen. Er wird sich offenbaren. Sei es als Gemeinde, sei es in unserem persönlichen Leben, Gott wird das tun. Gott fordert sogar sein Volk heraus. Sie sollen ihn testen, ob das funktioniert, wenn man sich sogar auf ihn verlässt. Das hat er im Zusammenhang mit der zehnten Zahlung hat er das gemacht. Ich will jetzt nicht über den zehnten sprechen, einfach nur, wie Gott das Volk Israel herausgefordert. In Malachi 3, Vers 10 heißt es, bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Also er sagt, macht jetzt das, was ich gesagt habe, dass ihr die Priester versorgt, auch wenn es euch schwerfällt, wenn das auch viel ist für eure Verhältnisse. Aber testet mich doch. Testet mich. Probiert es aus und dann werdet ihr sehen, ob ihr euch auf mich verlassen könnt. Und ich werde euch garantieren, ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Wenn wir das begreifen, dass Gott uns eigentlich möchte immer wieder herausfordern, unser Vertrauen voll und ganz auf ihn zu setzen. Er möchte nicht aus uns Spinner machen, auch nicht Verrückte, aber er möchte uns gebrauchen können. Und er möchte, dass wir ihn erleben, er möchte sich uns offenbaren. Und das ist die Herausforderung auch meines Lebens. Ich kann die Geschichten, die ich euch erzählt habe, und nicht detailliert, die kann ich noch erzählen, bis ich 90 bin. Und wenn ich 100 werde, bis ich 100 bin, wenn ich mich noch daran erinnern könnte. Und ich würde das immer noch gerne erzählen, auch mit 100 Jahren. Aber auch heute ist es für mich wichtig, dass ich mich von Gott herausfordern lasse. Und dass ich ihm ganz und gar vertraue. Und dass ich auch heute Geschichten erzählen kann, wie mich Gott führt und wie er mich leitet. Dass ich auch heute noch bereit bin, Schritte zu tun, die vielleicht unsicher und unangenehm scheinen. Aber ich vertraue ihm. Das ist die Herausforderung unseres Glaubens. Und ihr seht, Vielfach, wenn Werke aufgebaut werden, auch wenn man oft über die jungen Leute etwas meckert und weiß ich was, Gott nimmt's. So guck mal in der Bibel. Junge Leute. Junge Leute. Die haben Punch. Die wagen etwas. Und wir werden älter. Ich merke das auch. Irgendwann hat man mal es gern, wenn man es irgendwie mal etwas ruhiger zu und her geht und so weiter. Das ist auch der Lauf des Lebens, alles hat seine Zeit. Aber trotzdem muss ich aufpassen, dass ich mich innerlich in meiner Beziehung zu Gott nicht zur Ruhe setze, sondern dass ich mich von ihm bewegen lasse. Gott kann in jedem Alter Menschen gebrauchen, in altersangepasster Weise. Und in jedem Alter kann man Gott begegnen. Wer so lebt, dessen Leben ist reich an Erfahrungen mit Gott. Jesus sagt, wenn jemand an mich glaubt, also wenn jemand mir vertraut, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wer sich mit geistlichem Wachstum beschäftigt, hat der eine der Schlüssel zum geistlichen Wachstum an diesem Punkt, dass wir uns von Gott in Bewegung setzen lassen, ganz und gar unser Vertrauen auf ihn setzen. Wenn jemand ihm vertraut, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das wünsche ich, dass wir alle Wasserfälle sind, was einfach nur so fließt. Von dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wollen wir uns herausfordern lassen? Von dem, was Abraham uns als Vorbild vorgegangen ist? Dass wir Schritte tun, ganz und gar im Vertrauen auf unseren Herrn. Und er wird seine Kraft und Herrlichkeit erweisen. Und dann wird man nicht mehr sagen, das hat der oder der oder der oder der gemacht. Sondern dann wird man nur staunen, was Gott fertig bringt. Und man wird sehen, er hat es gemacht. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken. Du bist ein treuer Gott. Und du möchtest, dass wir dir ganz und gar vertrauen. Auch in unserem Alltag, in unseren kleinen Problemen, dass wir Acht haben, was du für Lösungen vorgesehen hast. Und dass wir diese Schritte tun. Und oft sind es Schritte, die uns Überwindung kosten, weil sie nicht so üblich sind. Oder weil wir zuerst etwas loslassen müssen und wir wissen noch nicht genau, was wir nachher bekommen. Aber eines wissen wir. Wir sind immer von dir gehalten. Immer, wenn wir dir vertrauen. Und du lässt keinen einzigen zu Schanden werden, der dir vertraut. Und wir danken dir, dass wir das auch sehen, dass du dich im Leben des Abraham offenbart hast, auf seinem Weg, Schritt um Schritt. Und du hast geführt und geleitet und hast ihn immer wieder ermutigt. Und das möchten auch wir Tag für Tag erleben und im Vertrauen auf dich leben. Wir danken dir und beten dich an und wir rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.